Hallo zusammen, mein Name ist Paul Forst. Ich begrüße Sie heute gemeinsam mit meinem Kollegen Professor Joachim Schiffers zu einer weiteren Ausgabe unseres im Sommer 25 gestarteten BDO-Podcasts All Ears on Tax, Insights bei BDO. In unserem Podcast informieren wir in regelmäßigen Abständen zu steuerlich wichtigen Themen für Familienunternehmen, vermögende Privatpersonen und Family Office. Kommen wir zu unserem heutigen Thema. Immobilien in mittelständischen Unternehmensgruppen. Nutzung der erweiterten Grundstückskürzung. Familienunternehmen setzen immer noch auf Investitionen in Immobilienvermögen, das sogenannte Betongold. Aus verschiedenen Gründen bietet es sich an, diese Immobilien in einer separaten Gesellschaft zu halten und zu verwalten. Steuerlich kann damit insbesondere durch die Nutzung der sogenannten erweiterten Grundstückskürzung das Entgelt für die Immobilienüberlassung der Gewerbesteuer entzogen und damit eine sehr geringe laufende Steuerbelastung erreicht werden. Ich denke, ein sehr interessantes und aktuelles Thema. Bevor wir aber in die Besprechung des Themas einsteigen, möchte ich gerne noch die Gelegenheit nutzen und meinen Mitstreiter Professor Joachim Schiffers kurz vorstellen. Professor Dr. Joachim Schiffers ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Er berät seit mehr als 25 Jahren insbesondere Familienunternehmen in Fragen der laufenden Ertragsbesteuerung und der Steuerbilanzierung sowie in Fragen der steuerlichen Strukturierung. Er ist neben der Beratungstätigkeit bei BDO Honorarprofessor an der RWTH Aachen und publiziert regelmäßig auf dem Gebiet der Ertragssteuern und des Bilanzsteuerrechts. Lieber Joachim, herzlich willkommen.
Ja, die Begrüßung und Einleitung hat gesprochen mein Kollege Paul Forst, ebenfalls Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und auch bereits seit mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung, insbesondere in der steuerlichen Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen. Und sein Fokus der Beratung liegt auf der Betreuung von Familienunternehmen und der Begleitung von Umstrukturierungen, ja, in Anführungsstrichen aller Art. Und auch Paul Forst publiziert regelmäßig in steuerlichen Fachbeiträgen und daher berichten wir Ihnen über diese aktuelle Frage der Separierung von Immobilienvermögen.
Ja, danke Joachim. Ja, kommen wir direkt schon zu unserer ersten Frage, zu dem sehr, sehr spannenden Thema. Lösen wir uns ein wenig mal von den steuerlichen Themen. Welche Motive sind aus deiner Erfahrung eigentlich die wesentlichen Beweggründe für die Separierung von Immobilien in mittelständischen Unternehmen?
Ja, in der Tat sind wir ja im Kern steuerliche Berater. Aber auch wenn das ein steuerliches Thema ist, muss man eben betonen, dass zu nennen sind zunächst einmal außersteuerliche Gründe, die dazu führen, dass man Immobilien oftmals sehr sinnvoll separiert. Ja, in mittelständischen Unternehmensgruppen werden vielfach umfangreiche Immobilien für eigenbetriebliche Zwecke genutzt. Und wenn man diese Immobilien in einer separaten Immobiliengesellschaft konzentriert, dann können verschiedene Vorteile erlangt werden. Zunächst mal muss man insoweit nennen, die Konzentration in einer separaten Gesellschaft ermöglicht bei umfangreichem Immobilienvermögen eben eine professionelle Verwaltung der Immobilien, einschließlich gegebenenfalls der Weiterentwicklung und Verwertung einzelner Immobilien, falls sich insoweit die Nutzung ändert. Und daneben gelingt es mit dieser Separierung eben auch, diese Immobilien aus dem betrieblichen Haftungsverbund zu lösen. Oftmals ein sehr wichtiger Aspekt. Weiterer Aspekt ist eben, dass diese Mieterträge aus der Jahresabschlusspublizität der operativen Gesellschaften herausgelöst werden können. Das ist in der Außendarstellung oft sehr wichtig. Und daneben kann man über solche separaten Immobiliengesellschaften individuelle Gewinnverteilungsstrategien der Unternehmerfamilie realisieren. Kann man beispielsweise sichere Gewinnentnahmeströme an eine bestimmte Generation, Familienstamm, eben insoweit abbilden, was über diese Schiene gelingt. Und daneben sprechen auch steuerliche Gründe für die Separierung von Immobilien. Und zwar steuerliche Gründe insoweit, dass dann, wenn wir im betrieblichen Bereich Umstrukturierung vornehmen müssen und das ist regelmäßig notwendig, um sich anpassen zu können an veränderte Marktbedingungen, dann müssen diese Umstrukturierungen eben steuerneutral erfolgen. Alles im Grundsatz im Steuergesetz vorgesehen, aber Immobilien sind insoweit immer ein Störfaktor. Und von daher ist es vorteilhaft, wenn der Immobilienbesitz eben nicht in der operativen Einheit selbst verankert ist, sondern in einer separaten Gesellschaft.
Ja. Wir sehen sehr, sehr vielfältige Gründe für die Überlegung, das Immobilienvermögen in einer separaten Gesellschaft zusammenzuführen. Ganz verschweigen wollen wir natürlich auch nicht, dass es natürlich auch noch eine deutliche Reduzierung der laufenden Steuerbelastung erreicht werden kann. Also dann gibt es doch noch auch steuerliche Motivationen. So, das ist auch heute sicherlich ein wesentlicher Teil unseres Podcasts. Lassen Sie mich dazu einfach mal die Grundidee weiter ausführen. Also die Grundzielsetzung ist, dass eben die Immobilien in einer GmbH zusammengefasst werden. Hier spielt dann natürlich die entscheidende Rolle die laufende Steuerbelastung. Wenn wir uns für eine Kapitalgesellschaft, wie hier im Falle für die GmbH, entscheiden, haben wir eine Gesamtsteuerbelastung auf den ersten Blick von 30%. Die setzt sich zusammen aus der Körperschaftssteuer von 15%, nicht zu vergessen den Solidaritätszuschlag, und darüber hinaus der Gewerbesteuerbelastung in Abhängigkeit vom jeweils kommunalen Hebesatz im Durchschnitt etwa 15%. Und hier kommt nun eine besondere Regelung in Bezug auf die Verwaltung oder Nutzung von Immobilienvermögen zum Tragen. Hier sieht das Gewerbesteuergesetz die sogenannte erweiterte Grundstückskürzung vor oder bietet sie als Wahlrecht an. Und wenn man von diesem Wahlrecht Gebrauch machen kann, führt das dazu, dass insgesamt auf eine Erhebung der Gewerbesteuer verzichtet wird. Das heißt im Kern, wir haben nur noch eine laufende Steuerbelastung mit der Körperschaftssteuer, aktuell 15%, perspektivisch 10%. Lassen Sie mich noch etwas mehr zu dem Grundgedanken daher der erweiterten Grundstückskürzung ausführen, bevor wir dann im nächsten auf nochmal kritische Details auch eingehen. Die Grundüberlegung der erweiterten Grundstückskürzung ist, sie ist ein Wahlrecht. Sie wird unter bestimmten Voraussetzungen gewährt. Wesentliche Voraussetzung ist, schauen wir einfach ins Gesetz, ist, die erweiterte Kürzung ist da, um sicherzustellen, dass nur Kraft Rechtsform gewerblich Einkünfte erzielende Unternehmen, das sind vorrangig eben die Kapitalgesellschaften, von der Gewerbesteuer ausgenommen werden, und zwar unter einem ganz entscheidenden Punkt, wenn sie ausschließlich eigenen Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen verwalten und nutzen. Ihre Tätigkeit also nicht über den Rahmen einer privaten Vermögensverwaltung hinausgeht. Fassen wir das nochmal ganz kurz für uns zusammen oder bringen wir es einen Punkt. Grundsätzlich ist die Idee der Bündelung von Immobilien in einer Gesellschaft, insbesondere in der Kapitalgesellschaft, schon sehr verlockend. Ja, wir bekommen eine deutliche Reduzierung der Steuerbelastung, die eben wieder auch für Investitionen genutzt werden kann. Aber sie knüpft eben an strenge Voraussetzungen an, nämlich, und mit denen möchten wir uns jetzt gerne etwas intensiver befassen. Dazu würde ich gerne wieder an meinen lieben Kollegen Joachim übergeben.
Ja, in der Tat sind die Vorteile bei der laufenden Besteuerung sehr, sehr attraktiv. Und das muss man insoweit nochmal betonen. Laufende Besteuerung bedeutet ja, dass wir diesen Steuersatzvorteil in jedem Jahr erlangen können. Also das summiert sich auf, und das ist in der Tat eine sehr attraktive laufende Besteuerung, die wir erreichen können durch die auf Antrag zu gewährende erweiterte Grundstückskürzung. Aber, und da kommt jetzt das Besondere und auch die Herausforderung in der Praxis, Es sind sehr, sehr restriktive Voraussetzungen, die insoweit zu beachten sind bei der Gewährung der erweiterten Grundstückskürzung. Die sind schon im Gesetz angelegt, aber insoweit muss man eben auch sehen, dass die Rechtsprechung insoweit diese Linie, also diesen ganz engen Anwendungsbereich, immer wieder betont. Und das muss man in der Praxis beachten. Also das sind eben die Spielregeln, die wir beachten müssen und die insoweit von Bedeutung sind, damit wir hier erfolgreich insoweit das umsetzen können. So, und da sind insbesondere vier Bereiche, an die man denken muss in der Praxis. So, zunächst mal haben wir dieses Ausschließlichkeitsgebot. Das heißt, dürfen nur bestimmte Tätigkeiten laut Gesetz eben ausgeübt werden. Und das bedeutet, dass insbesondere die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen schädlich ist für die Gewährung der erweiterten Kürzung insgesamt. Der zweite Punkt ist dann, wenn wir uns in einem ertragssteuerlichen Organkreis befinden und die Vermietung erfolgt innerhalb des Organkreises, dann ist die erweiterte Kürzung, wird diese ausgeschlossen. Das basiert nicht auf dem Gesetz, sondern das basiert auf der Rechtsprechung, ist auch sehr umstritten, aber damit muss man in der Beratungspraxis aktuell umgehen. Ein dritter Punkt ist, im Gesetz ist ausdrücklich ausgeschlossen, dass eine Vermietung insoweit nicht zielführend ist, also schädlich ist, dann, wenn das Grundstück, das eben vermietet wird, die Immobilie, die vermietet wird, dem Gesellschafter dient. Das werden wir gleich auch nochmal aufgreifen. Und der vierte Punkt ist der, dass die erweiterte Kürzung dann ausgeschlossen wird, wenn eine steuerliche Betriebsausspaltung vorliegt. Das ist in der Tat ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch gleich aufgreifen werden. Und das schlägt sich auch in der Rechtsprechung nieder, denn vielfach sind aktuell die Fragen, ob eine steuerliche Betriebsausspaltung vorliegt oder nicht, eben dadurch getrieben, ob die erweiterte Grundstückskürzung gewährt werden kann oder nicht. So, auf einen Punkt möchte ich ein klein bisschen ausführlicher an dieser Stelle schon eingehen, die Frage Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen. Was sind Betriebsvorrichtungen? Betriebsvorrichtungen, das sind eben die Dinge in einem Gebäude, die unmittelbar der Ausübung der gewerblichen Tätigkeit dienen. Das kann also beispielsweise sein in einem Lagergebäude ein Lastenaufzug, das kann sein in einem Produktionsgebäude eine Kühlung, das kann sein ein Hochregallager, das kann in einem ein praktischer Fall, das war ein Warenhaus, da war eine Tankstelle mitvermietet, in der Tankstelle die Zapfsäulen, die Rohrleitung, die Tanks, das sind klassische Betriebsvorrichtungen. So, und das ist im Grundsatz schädlich, die Vermietung von Betriebsvorrichtungen, weil das verstößt gegen das Ausschließlichkeitsgebot. So, allerdings muss man da in der Praxis dann eben sorgfältig abgrenzen. Eben in zweierlei Hinsicht. Nicht jede Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen ist insoweit schädlich, weil man muss sehr sorgfältig abgrenzen, ob tatsächlich etwas Separates überlassen wird oder ob das zur Überlassung des Gebäudes gehört. So gehört beispielsweise ein Rolltor, das im Gebäude angebracht ist, auch wenn das bewertungsrechtlich als Betriebsvorrichtung eingestuft wird, so gehört das zur Gebäudehülle, ist insoweit notwendiger Bestandteil und damit auch unschädlich. Andere Dinge, die können aber dagegen schädlich sein und das muss eben sehr sorgfältig im Einzelfall angeschaut werden. Das ist ein sehr kritischer Punkt und da braucht man eine sehr sorgfältige Bestandsaufnahme im Einzelfall und da muss man sehr sorgfältig mit umgehen. Im einfachsten Fall, und das ist immer das, was wir in der Beratung dann anstreben, ist eine komplette Separierung der Betriebsvorrichtungen in eine separate Gesellschaft, dass man gar nicht in diese Gefahr gelangt, in die Diskussion gelangt mit der Finanzverwaltung, ob schädliche Betriebsvorrichtungen im Vermietungspaket der Grundstücksgesellschaft, die die erweiterte Grundstückskürzung in Anspruch nehmen will, vorhanden sind, sondern dass man diese von vornherein auf eine separate Gesellschaft verlagert. So, das Thema, das ist noch sehr ausdifferenziert in der Rechtsprechung. Das wird aber an dieser Stelle, glaube ich, zu weit führen. Ein weiterer Punkt, auf den wir jetzt eingehen müssen, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass stets eine steuerliche Betriebsausspaltung vermieden werden muss. Ja, warum? Einfach deshalb, weil dann, wenn eine steuerliche Betriebsausspaltung vorliegt, dann geht die Rechtsprechung davon aus, dass der Rahmen der privaten Vermögensverwaltung überschritten wird und eine gewerbliche Tätigkeit mit der Vermietungstätigkeit vorliegt. So, und das ist eine schädliche Tätigkeit im Rahmen der erweiterten Grundstückskürzung. Das heißt, man kann sich merken, immer dann, wenn eine steuerliche Betriebsausspaltung vorliegt, kann die erweiterte Grundstückskürzung nicht gewährt werden. Umgekehrt, wenn wir eben in die erweiterte Grundstückskürzung reinkommen möchten, dann müssen wir stets das Vorliegen einer Betriebsausspaltung vermeiden. So, und da ist in der Tat jetzt wichtig, bei der Komplexität dieses Themas, denn die steuerliche Betriebsverspaltung, das ist im Grunde im Gesetz nirgendwo hinterlegt, das ist nirgendwo definiert, wann die vorliegt, wann die nicht vorliegt. Das ist durch die Rechtsprechung entwickelt worden. Aber da haben wir zwei wichtige BFH-Entscheidungen vorliegen, einmal aus 2021 und zum anderen aus 2024, die da für eine gewisse Klarheit gesorgt haben in der Gestaltungsberatung, wo wir drauf aufbauen können. Und da stellen wir Ihnen insbesondere das Urteil aus 2024 vor, was da insoweit wichtige Leitlinien gegeben hat.
Ja, danke, Joachim. Ja, die Betriebsaufspaltung, das ist, glaube ich, das aktuell große Thema im Bereich der erweiterten Grundstückskürzung. Du hast es angesprochen, du hast auf das Urteil vom 22.02.2024 hingewiesen. Ich denke, es macht Sinn, dass wir tatsächlich mal mit einer Beschreibung der Grundstruktur des Urteils beginnen, weil mit dem Urteil lassen sich sehr, sehr viele Zweifelsfragen gut beantworten. Also ich skizziere einfach mal den Fall. Ich fange dazu ganz oben an der Spitze mit dem Gesellschafter F an. F hält 100% der F Holding GmbH. So, unter dieser F Holding GmbH haben wir die FKG. Das ist die am Ende operative Gesellschaft. Damit gehört es aber noch nicht auf. Unter der FKG, also unter der operativen Gesellschaft, haben wir wiederum eine Art Zwischenholding. Das ist die EB GmbH. Die FKG ist auch hier zu 100% beteiligt. Also das heißt, wir haben einen durchgehenden Strang von F über die F-Holding zur FKG, zur EB GmbH, immer 100%. So, und jetzt kommt die eigentliche Immobiliengesellschaft, die Immo GmbH. Wie sollte sie auch anders heißen? An der Immo GmbH ist die EB GmbH mit 52,38% beteiligt, ja, mehrheitlich. So, darüber hinaus ist der F selber auch mit 47,62% beteiligt. Das heißt, F als der Alleingesellschafter, der über allem thront, ist eben auch 100%iger Gesellschafter der Immobiliengesellschaft. So. Also eine durchgehende Struktur. Am Ende die Immobiliengesellschaft, mittendrin die operative Gesellschaft, alles beherrscht vom F. So, und die Immo GmbH vermietet das Grundstück an die operative FKG. Die Finanzverwaltung, ich würde nicht sagen, das ist nicht einfach gemacht, das wäre jetzt etwas zu flachsig dahergesagt, sondern sie hat natürlich die mehrheitliche Beteiligung des F aufgegriffen und nicht zu Unrecht die Einflussnahme durch F gesehen. Ja, F konnte in allen Unternehmen seinen Willen durchsetzen, hätte er es gewollt, das heißt, er war mehrheitlicher Gesellschafter, sogar immer durchweg mit 100%, entweder direkt beteiligt oder jeweils mittelbar. Das heißt also, das Finanzamt, die Finanzverwaltung hat hier die für die Betriebsausspaltung beiden wichtigen Tatbestandsmerkmale bejaht. Das eine Thema, sachliche Verflechtung, nämlich die Überlassung eines Grundstückes. Und der zweite wichtige Punkt und der dann immer sehr strittige Punkt ist das Thema der personellen Verflechtung, nämlich von Besitz, das ist unsere Immo GmbH, und Betriebsunternehmen, der FKG. So, der BfH bzw. das Finanzgericht München haben dies aber anders gesehen. Sie haben dabei gar nicht in Frage gestellt, dass der F hier grundsätzlich entsprechende Einflussmöglichkeiten hat, sondern sie haben ihre anderslautende Entscheidung, nämlich dass sie eine Betriebsaufspaltung im Hinblick sowohl auf die erwartete Kürzung auch als generell von der Überlegung der Betriebsaufspaltung, haben sie verneint. Und das haben sie nur deswegen getan oder vorrangig damit begründet, nämlich mit der Rechtsform der Kapitalgesellschaft. Und hat hier wieder die alte Rechtsprechung zum sogenannten Durchgriffsverbot bei Kapitalgesellschaften aufgegriffen. Dieses Durchgriffsverbot geht zurück auf ein Bundesverfassungsgerichtsurteil aus 1962, hat dann über verschiedene Urteile des BfHs dann auch Eingang in die Steuerrechtsprechung gefunden und findet sich im Grundsatz immer wieder, wieder in der Rechtsprechung zur Betriebsaufspaltung. Was ist der Kern dieses Durchgriffsverbot? Wie es das Bundesverfassungsgerichtsurteil schon wiedergibt? Das Bundesverfassungsgerichtsurteil aus 1962, ja, das sei bemerkt, 1962, schließt aufgrund des Durchgriffsverbots aus bei der Besteuerung von Kapitalgesellschaften, und hier wird es hervorgehoben, aufgrund der Verselbstständigung der juristischen Person auf die Verhältnisse ihres Gesellschafters oder ihrer Gesellschafter abzustellen. Das ist der entscheidende Punkt, auch in Abgrenzung zur Personengesellschaft, die ja nur eine quasi juristische Person ist. Die Kapitalgesellschaft war eine juristische Person, und das berücksichtigen darf ich nicht einfach in den Herrschaftsbereich, so würde ich das sagen, auf steuerlich, der Kapitalgesellschaft eingreifen und sagen, nur weil dein Gesellschafter das und das tut oder ihm das und das zuzurechnen sind, entscheiden wir über eine wichtige Frage bei der Besteuerung, also über eine Qualifizierung. Und hier geht es genau um die Frage der Qualifizierung der Einkünfte, nämlich sind es weiterhin vermögensverwaltende Einkünfte, nämlich die Vermietung, oder ich qualifiziere sie um in gewerbliche Einkünfte. Hier sagt der BfH eindeutig, mit dem Durchgriffsverbot ist das grundsätzlich so nicht machbar. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man sich immer wieder vor Augen führt, Kapitalgesellschaft, Betriebsaufspaltung, Durchgriffsverbot. Was heißt das? Ich darf nicht die Einkünfte in der Kapitalgesellschaft umqualifizieren. Ich ziehe das nochmal konkret auch auf unseren Fall. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgeschweift gerade, weil mich das Durchgriffsverbot ja sehr fasziniert und in den letzten Tagen auch sehr beschäftigt hat, weil mich das sehr fasziniert hat, die Idee dabei. Aber gehen wir nochmal bezogen auf unseren Fall, ja, damit man auch das an einem Beispiel auch klar machen kann. Hier ist es nämlich genau der Fall. Was ist entschieden worden in dem Fall, beziehungsweise war die Konstellation? Wir haben die mehrheitliche Beteiligung von F an der FKG und damit die Möglichkeit von F, Einfluss zu nehmen, auch auf die Entscheidungen sowohl bei der FKG, der operativen, als auch bei der MOKG, bei der MO GmbH. Aber wir dürfen, das ist der entscheidende Punkt, diese Einflussnahme oder diese Möglichkeit der Einflussnahme eben nicht der MO GmbH zurechnen, wegen des Durchgriffsverbots. Das würde auch gelten in Bezug, oder das gilt auch laut der Urteilsbegründung, in Bezug auf die mittelbare Beteiligung der FKG an der Immo GmbH über die EB GmbH. Weil das darf man auch nicht vergessen. Wir haben nämlich nicht nur hier den starken F. Nein, wir haben eigentlich auch die Möglichkeit, der FKG über seine Beteiligung oder ihre Beteiligung an der EB GmbH 100% direkt Einfluss auf die Immo GmbH zu nehmen, nämlich mit mehr als 50% Beteiligung. Aber auch das ist nicht ausreichend, beziehungsweise auch das verbietet sich. So ist der entscheidende Punkt. Nicht die Mehrheitsverhältnisse sind entscheidend, sondern das Durchgriffsverbot ist entscheidend. Das verbietet eben genau diese Umqualifizierung. Es gibt nur einen einzigen Fall, der wird auch in dem Urteil angesprochen, deswegen ist dieses Urteil auch so bemerkenswert, nämlich dann, wenn die Beteiligungsverhältnisse umgekehrt wären. Nämlich dann, wenn die Besitzkapitalgesellschaft das Betriebsunternehmen beherrschen würde. Und hieran kann man, glaube ich, das auch genau sehen, weil dann übt die Besitzkapitalgesellschaft selber den Einfluss auf. Dann beherrscht sie selber. Dann muss ich ihr nichts vom Gesellschafter zurechnen. Ja? Dann aus eigener Position heraus beherrscht sie das Betriebsunternehmen. Nur in diesem Falle würde man die Betriebsaufspaltung bejahen. Ich glaube, daher nochmal, ich empfehle jedem, nochmal das Urteil sich selber zu Gemüte zu führen. Jetzt aber Schluss mit dem 2024er Urteil oder vielleicht gleich nochmal dazu etwas mehr, aber jetzt nochmal ein bisschen die Kurve kriegen. Nämlich wir dürfen auch ein zweites Urteil nicht vergessen, das der Joachim Schiffers angesprochen hat, nämlich die Entscheidung des BFHs aus dem 16.09.2021. Da ging es eigentlich eben um eine Immobiliengesellschaft in der Rechtsform der Personengesellschaft. Aber hier wurde eben nochmal in Abgrenzung dazu das Thema der kapitalistischen Betriebsaufspaltung in der Form zweier Kapitalgesellschaften auch andiskutiert oder angesprochen und ganz konkret als Beispiel dargelegt dafür, dass hier eben die erweiterte Kürzung weiter in Anspruch genommen werden kann, weil diese kapitalistische Betriebsausspaltung, weil zwei Kapitalgesellschaften, weil dann in Bezug auf die Immo-Gesellschaft das Durchgriffsverbot gilt, die erweiterte Kürzung weiterhin in Anspruch genommen wird, weil keine Betriebsausspaltung. Ja. So schließt sich das. Ich würde sagen, es ist wert, das noch einmal ein wenig zusammenzufassen. Deswegen übergebe ich nochmal an dich, Joachim.
Ja, in der Tat. Wir sehen diese erweiterte Grundstückskürzung. Die bedarf einer sehr, sehr sorgfältigen Strukturierung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da ist eben die erste ganz, ganz große Hürde, dass wir die steuerliche Betriebsausspaltung eben vermeiden. So, und da sehen wir aufgrund der Rechtsprechung, die wir haben, und das ist langjährige Rechtsprechung, und die insoweit, und das ist eben ganz wichtig für die Praxis, diese Rechtsprechung ist bestätigt durch die Finanzverwaltung. Also insoweit hat man eine sichere Basis, die insoweit da liegt, die es uns erlaubt, in zwei Strukturen eben die steuerliche Betriebsausspaltung zu vermeiden. Also zwei Strukturen, die wir hier verwenden können. Das eine ist eben die Struktur der Schwesterkapitalgesellschaften, also wo Besitzgesellschaft und Betriebsgesellschaft nebeneinander stehen. Beides sind Kapitalgesellschaften und da liegt eben keine steuerliche Betriebsausspaltung vor, weil das Durchgriffsverbot das verbietet. So, und der zweite Fall, das ist eben der Fall, den der BFH in 2024 entschieden hat, das ist die sogenannte umgekehrte Betriebsausspaltung, die eben dadurch gekennzeichnet ist, dass die Betriebsgesellschaft den Willen bei der Besitzgesellschaft durchsetzen kann und eben nicht umgekehrt. Und dieser Fall, den wir eben etwas ausführlicher geschildert haben anhand dieses Urteils aus 2024, auch der ist eben zielführend, weil der keine steuerliche Betriebsausspaltung begründet. So, wenn wir diese erste Hürde übersprungen haben, heißt das aber ja noch nicht, dass wir am Ziel sind. Denn wir haben ja gesehen, wir haben mehrere Punkte zu beachten bei der erweiterten Grundstückskürzung. Und da ist insbesondere auch dieser Aspekt, das Grundvermögen, das eben überlassen wird von der Gesellschaft, die erweiterte Kürzung in Anspruch nehmen möchte, das darf eben nicht dem Gesellschafter dienen, wie es im Gesetz heißt. So, und wenn wir uns jetzt nochmal diesen Fall aus 2024 vom BFH vor Augen führen, ja, im Grunde steckte dahinter komplett hinter dieser kleinen Unternehmensgruppe nur ein Gesellschafter. Also da wird man auf den ersten Blick doch sagen, natürlich diente das dem Gesellschafter. Aber dieses Merkmal war nicht erfüllt, wie der BFH herausgestellt hat. Ja, warum? Das müssten wir, glaube ich, noch mal ein kleines Stück erläutern, denn das ist, glaube ich, ganz wesentlich für das Aufsetzen der entsprechenden Gestaltung, die wir brauchen.
Ja, kommen wir genau noch mal zu dem zweiten oder einem anderen sehr, sehr wesentlichen Aspekt im Zusammenhang mit der erweiterten Kürzung. Einem Aspekt, der auch ausdrücklich im Gesetz genannt ist, anders als bei der Betriebsausspaltung. Daher macht es, glaube ich, Sinn, auch nochmal ganz kurz ein wenig ins Gesetz zu schauen, beziehungsweise kurz das etwas vertieft anzugehen. Die Inanspruchnahme der erweiterten Kürzung ist nach § 9 Nummer 1 Satz 5 Nummer 1 Gewerbegesetz ausgeschlossen, wenn der Grundbesitz ganz oder zum Teil dem Gewerbebetrieb eines Gesellschafters dient. Der Gesetzgeber sieht in diesem Fall die Voraussetzungen für eine Begünstigung des Grundstücksunternehmens nicht mehr als gegeben an, weil bei einer Nutzung des Grundstücks im Gewerbebetrieb des Gesellschafters direkt ohne Zwischenschaltung eines weiteren Rechtsträgers, also ohne eine separate Immobiliengesellschaft, die Grundstückserträge in den Gewerbeertrag einfließen würden, also im Kern Teil einer originären Gewerblichkeit wären und damit auch grundsätzlich der Gewerbesteuer zu unterwerfen wären, unabhängig, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, welche Rechtsform wir haben. Es wäre keine Qualifizierung als gewerbliche Einkünfte aufgrund Rechtsform, was die Grundüberlegung der erweiterten Kürzung ist, wo ich dann eingreife als Gesetzgeber und sage, wir wollen eigentlich, dass wir genau sagen, es sind nicht gewerbliche Einkünfte und wollen dann daher auf die Gewerbesteuer verzichten. Nein, wir haben eigentlich dann Immobilien, die ausschließlich damit verbunden sind, deren Vermietung damit verbunden ist, einem operativen Betrieb zu dienen, hier dem operativen Betrieb des Gesellschafters. So, und hier auch diese Frage war letztendlich Gegenstand der Entscheidung der BFH-Entscheidung. Er hat sie hier in der Entscheidung selber kurz abhandeln können, weil sie eben entsprechend schon durch das Finanzgericht München schon entschieden wurde und auch nach Auffassung des BFH zutreffend, sodass er eben nur noch kurz erwähnt hat, dass das FG hier zutreffend entschieden hat. Aber kommen wir nochmal genau eben hier auf unseren Fall und wie wirkt sich hier das Durchgriffsverbot aus. Auch hier haben wir wieder zwei Punkte, zwei Fälle zu unterscheiden, beziehungsweise zwei Stufen zu sehen. Auch wichtig hier, ich wiederhole es nochmal, mir ist das ganz, ganz wichtig, auch hier setzen wir grundsätzlich auf das Durchgriffsverbot. Ja, auch hier hat das Bedeutung, und zwar in zweierlei Hinsicht. Nämlich, wir haben ja einmal die Situation, wir haben oben den F, Thronen. Er über seine F-Holding kontrolliert er die FKG, die operative. Und gleichzeitig ist er auch der Herr über die Immo GmbH. Wir können hier aufgrund der Vorschaltung der F-Holding vor der FKG hier einmal das Durchgriffsverbot oder kommt hier einmal das Durchgriffsverbot im Hinblick auf die vorgeschaltete F-Holding zur Wirkung. Wir können dem F nicht das operative Geschäft der FKG zurechnen, so wie wir es in einer direkten Beteiligung tun könnten. Und dann hätte F tatsächlich einen eigenen, also für die erweiterte Kürzung, eigenen operativen Betrieb ihm zugerechnet aus seiner Beteiligung an der Mitunternehmerschaft der FKG, der dann eben über die Immo GmbH das Grundstück überlassen worden wäre. So, wir haben aber direkt auch noch einen zweiten Fall. Und wie gesagt, das macht das Urteil so bemerkenswert, beziehungsweise es gibt direkt Antworten auf mehrere Fragen, beziehungsweise mehrere Konstellationen nach der Devise, was wäre denn wenn? So, und hier haben wir nämlich noch die andere Konstellation. Wir führen uns wieder die Beteiligungsstruktur vor Augen, ja, die erlauben mir das. Und zwar schauen wir jetzt einfach tiefer. Wir schauen jetzt unter die FKG, nämlich unter die Gesellschaft, die tatsächlich den operativen Betrieb hat. Die FKG ist auch Gesellschafter. Sie ist nämlich in der ersten Stufe Gesellschafter der EB GmbH. Die Beteiligung hält sie mit 100%. Und in der nächsten Stufe ist die EB GmbH wiederum mit 52,38%, das ist also eindeutig mehrheitlich, an der Immo GmbH beteiligt. So, hier würde dann auch jeder direkt sagen, naja, die FKG hat doch definitiv selber über die EB GmbH das Sagen, in der Immo GmbH. Warum soll das hier nicht dem Betrieb des Gesellschafters dienen? Auch hier wieder, wir stellen hier nicht auf irgendwelche Mehrheitsrechte, indirekte Kontrollrechte über mittelbare Beteiligung ab, sondern wir schauen ganz konkret, gibt es, wer ist der tatsächliche Gesellschafter der Immo GmbH? Da gibt es nur zwei, nämlich den F. Über das Thema haben wir gerade eben schon gesprochen. Und die EB GmbH. So, die EB GmbH wird das Grundstück nicht überlassen, sondern dem Gesellschafter, der FKG, wird es überlassen. Und hier können wir eben wegen des Durchgriffsverbots in diesem Falle nicht durch die EB GmbH durchschauen oder sagen, wir rechnen ihr die Grundstücke zu. Durchgriffsverbot sagt, bist du kontrolliert von deinem Gesellschafter, interessiert mich nicht, du bist eigenständige juristische Person. Die Grundstücke, die da oben bei deinem Gesellschafter sind, sind die von dem Gesellschafter, die werden wir dir nicht zurechnen. Also kommt es nicht zu einer direkten Überlassung von der Immo GmbH an ihren Gesellschafter, die EB GmbH. Und damit gibt es keine Ausschlussgründe für das Thema erweiterte Kürzung. Die Voraussetzungen des § 9 Nummer 1 Satz 5 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz zur Überlassung von Grundbesitz an den Gesellschafter greifen nicht, weil wir keine unmittelbare Überlassung von der Immo GmbH haben. Aber auch hier wieder möchte ich es nochmal betonen, geht es nicht um irgendwelches mittelbares Zurechnen von irgendwelchen Beteiligungsrechten. Das ist mit dem Durchgriffsverbot nicht gemeint, sondern die komplette Selbstständigkeit der Kapitalgesellschaft, die es nicht erlaubt, ihm irgendwas fiktiv zuzurechnen. So. Und somit kommen wir eigentlich schon fast zum Ende. Joachim, ich weiß nicht, vielleicht ob du noch, wir hatten ja nun ein spannendes Thema und vielleicht muss das sich auch erstmal setzen, aber vielleicht hast du noch zum Abschluss noch eine Frage.
Ja, wir sehen in der Tat, welche Strukturen können wir umsetzen, und wir sehen, die Strukturen sind basierend auf der Rechtsprechung, der Ansicht der Finanzverwaltung, sind insoweit sicher. Nun mag jetzt aber der Praktiker, der seine Unternehmensgruppe vor Augen hat, fragen, wie komme ich in diese Struktur rein? Denn das ist in der Tat dann noch ein weiterer Punkt, weil in der Praxis findet man sehr häufig eben dann die Situation vor, dass das Grundvermögen eben verstreut ist über die verschiedenen operativen Gesellschaften. Das ist oftmals eben aus historischen Gründen so gewachsen, aus verschiedensten Gründen. So, und jetzt müssen wir den Schritt gehen, dass wir diese Struktur aufsetzen, wie wir sie gekennzeichnet haben. Aber wir müssen ja auch das Immobilienvermögen dann versammeln, konzentrieren in dieser neuen Immobiliengesellschaft. Und das ist natürlich dann noch eine weitere Frage, wie bekommen wir die Immobilien dann quasi übertragen aus den operativen Gesellschaften in die Immobiliengesellschaft, die wir insoweit in der Struktur aufgesetzt haben. Ja, Paul, hast du da so vielleicht noch ein paar Worte? Wir können das sicherlich jetzt nicht ganz tief behandeln, aber ob man das ob es da am Ende dran scheitert oder ob wir das auch lösen können.
Das ist ja noch ganz früh hier heute Morgen in Frankfurt. Also wir hätten eigentlich, glaube ich, noch Zeit, das heute zu schaffen, aber ich würde sagen, insgesamt ist es doch eine etwas komplexere Angelegenheit. Vielleicht ist das auch eine gute Idee für der nächsten Podcast. Also ich glaube, da könnte man einen guten Podcast drauf machen. Ich würde einfach sagen, aufgrund der Kürze der Zeit ich würde Entwarnung geben. Grundsätzlich, ja, du sprichst es an. Das sind die eigentlichen praktischen Themen. Neben dem Thema, kriege ich das überhaupt hin mit der erweiterten Kürzung? Wie komme ich überhaupt dahin mit den ganzen Grundstücken? Aus unserer Erfahrung heraus darf ich aber Entwarnung geben, lässt sich das alles gut machen. Das Steuerrecht ist manchmal doch praxisnäher, als man denkt. Es gibt gerade für das Thema der Neustrukturierung von Unternehmen ja verschiedene steuerliche Regelungen, ob wir über die Ertragssteuer und das Umwandlungssteuerrecht sprechen oder ob wir bei der Grunderwerbsteuer über entsprechende Regelungen hier sprechen. Grundsätzlich gibt es da entsprechende Möglichkeiten, ein Unternehmen so aufzustellen, wie es sinnvoll ist. Manchmal mit der einen oder anderen kleinen Hürde, die es dann zu überspringen gilt. Aber vielleicht, wie gesagt, zum Schluss als kleiner Ausblick, nehmen wir das mal als eine gute Idee für einen möglichen Podcast in den als nachfolgenden Podcast auf. Ich würde mich ganz herzlich bei dir, Joachim, bedanken. Ich finde, das ist ein bemerkenswertes Urteil gewesen oder ein sehr interessanter Sachverhalt. Freue mich schon auf weitere sehr interessante Gespräche und bedanke uns gemeinsam, würde ich mich für uns beide bei unseren Zuhörern bedanken. Ich hoffe, Sie haben aus dem heutigen Podcast ein bisschen mitnehmen können. Vielleicht schauen Sie auch mal in alte Bundesverfassungsgerichtsurteile aus 1962, wenn Sie Interesse am sogenannten Durchgriffsverbot gefunden haben. Und ja, vielen, vielen Dank und bis bald.
Ja, danke. Auch von meiner Seite.